Wenn Sie heute Morgen Ihr Losungsbüchlein zur Hand genommen haben, da haben Sie ein wunderbares Psalmwort gefunden. Psalm 40, ist gut, wenn Sie es aufschlagen, wir werden nachher nochmal auf andere Verse dort zu sprechen kommen. Psalm 40, Vers 6. Psalm 40, Vers 6, Seite 571 im Alten Testament. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest, dir ist nichts gleich. Jetzt denke ich, dass Sie ganz viele Wunder in Ihrem Leben erlebt haben. In einer ganz schweren Krankheitsstunde, die Wendung ganz unverhofft, Erhörung der Gebete, Wunder erlebt, in schweren Wirtschaftskrisen, geschäftlichen Dingen, Wunder erlebt mit Kindern oder Enkeln, in Familiennöten. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder, heißt zahlreich. Eine ganze Menge, das ganze Leben ist voller Wunder Gottes. Jeder Tag, wo wir erwachen, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, Hände und Füße, Zunge und Lippen regen, das haben wir zu danken seinem Segen. Groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Deine Gedanken, deine Vorhaben, deine Pläne. Das ist wichtig, dass man die Wunder ergreift, dass man wach durch die Welt geht und das sieht, wie überall die Wunder Gottes uns umgeben. Wir waren neulich in einem Kreis von einigen dabei, von Ihnen waren auch ein paar dabei, da saßen wir und da erzählte ein bekannter Mann des Reiches Gottes aus seinem Leben. Wir wussten es überhaupt nicht, dass er seinen Vater nie kannte und die Mutter mit 3 Jahren ihn abgegeben hat. Sie konnte ihn nicht mehr erziehen, es waren in den neuen Bundesländern. Und dann die schreckliche Zeit im Kinderheim und dann hat ihn eine christliche Familie aufgenommen. Es war ganz wunderbar, Familie zu erleben. Aber dann kam diese Zeit mit 14, 15 Jahren und dann kam der rebellische Geist und er hat sich losgesagt vom christlichen Glauben, seinen eigenen Weg gegangen und schließlich in der Entwicklungshilfe gelandet, nach Peru gegangen, in Lima. Wollte er die Welt erneuern und die Welt verbessern. Und da hat er ein paar freien Tagen geplant, einen alten Inka-Trail zu laufen, 3500, 4000 Meter hoch, war es gar kein Problem und er hat sich schrecklich verlaufen. Waren keine Wegmarkierungen mehr da. Nach 16 Stunden waren die Füße geschwollen, der Nebel kam, die Nacht brach ein. Und er wollte noch ein Stück gehen und dann ist er abgerutscht in so einer Felsspalte und ich sage, es war ein Wunder, dass ich überhaupt noch gehalten habe vor dem großen Felsabsturz, aber er konnte weder vorwärts noch rückwärts. Und die ganze Nacht saß er da und hat gefroren. Und er hat abgeschlossen gehabt mit seinem Leben. Und am Morgen meint er schon, das ist eine Fata Morgana, was ich da sehe, da unten fährt ein Auto. Aber die können ihn unmöglich sehen. Und dann sieht er, wie das Auto stoppt. So ein Landrover. Und da steigt der Fahrer aus und sagt, da oben ist ein Gringo. Und er schreit und ruft, dass die ihn überhaupt gesehen haben. Er erzählt, wie er später mit ihnen drüber sprach, sagt, das war ganz merkwürdig. Eigentlich mussten wir gar nicht in diese abgelegene Gegend. Aber dann kam uns plötzlich, wir sollten doch mal in dem Elektrizitätswerk noch mal schauen nach seinem Zuleitungsmasten. Und dann sind wir in diese abgelegene Gegend aufgebrochen. Wir hätten dich gar nicht sehen können. Aber wir haben dich gesehen, da haben sie mit einem langen Seil in Rauch gezogen. Und er hat gesagt, das war das Wunder meines Lebens. Und ich habe entdeckt, dass Gott mich sucht, mich lieb hat. Heute ist er Missionsdirektor einer großen Mission. Gott hat mich gesucht. Hast du das begriffen, was die Gedanken Gottes sind, dass er Pläne mit dir hat? Dass er dein Leben segnen will, das sind die Wunder. Nicht bloß, dass er uns aus der Patsche hilft, sondern dass ich merke, ich bin in seiner Hand. Aber jetzt lesen wir doch mal die Verse davor noch. Gucken Sie mal in Ihre Bibel rein. Es geht nicht nur um diese Wunder, sondern es ist noch konkreter gesprochen. Ich, ein Psalm Davids zunächst, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen. Wissen Sie was, Hoffärtige, junge Leute, sind die Stolzen. Die sagen, ich kann alles. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den überheblich Stolzen und denen, die mit Lügen umgehen. Und dann kommt unser Vers. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist, dir ist nicht so gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Was ist das eigentlich mit der grausigen Grube? Was ist das mit der grausigen Grube? Es gibt in unserem Leben ganz schreckliche Tage. Oft sind es Wochen, oft sind es Monate und bei manchen von uns auch Jahre. Wo bloß noch alles dunkel und finster ist und kein Ausweg mehr sichtbar ist. Wo man sie nicht befreien kann. Wir werden es in den nächsten Tagen und Wochen noch erleben, wenn es auch eine solche Katastrophe mit ihren Bildern immer mehr hineinzieht. Und man merkt, wie lächerlich alle Hilfsversuche der Menschen sind. Ein Funken Hoffnung heißt immer noch. Die Grenzen des Fortschritts und der Technik und der Machbarkeitswahn, der zunichte wird. Wir machen alles, wir können alles, wir haben alles im Griff. In solchen grausigen Gruben entdecken wir, wie hilflos wir sind mit unserer Macht. Und sehr oft gesagt, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind ja bald verloren. Aber haben Sie nicht kapiert? Und deshalb muss uns das zur Umkehr treiben. Dann richtig umkehren und sagen, ich will gar nichts mehr in meinem Leben machen ohne meinen Herrn. Wir reden viel von Umkehr und wir haben sogar gekämpft um die Erhaltung des Bußtags, aber es geht um die Sache meines Lebens, dass ich umkehre. Und dass ich wieder zur Quelle gehe und sage, ich will nichts mehr tun ohne meinen Herrn. Und es sind ganz viele unter uns, die stecken in grausigen Gruben, beruflich, familiär, in der Ehe, in der Gesundheit, in seelischen Tiefen und kommen nicht mehr raus. Was hat denn der David gemeint? Es ist gut, wenn man so eine Person vor sich hat. War das vielleicht der Augenblick, als Saul seine Lanze nach ihm warf und dann in der Wand steckte? War das der Augenblick, als er dem Goliath gegenüber trat? Grausige Grube, das heißt von seinen Brüdern ihn oder den ganzen Männern Israel, war das Herz entfallen. War das, wie er als Hirte das Schaf aus dem Maul der Löwen herausgerissen hat? Die grausige Grube, wir wissen es ganz genau, was es war. Keiner von uns würde über seine grausige Grube so reden, wie es freimütig der David tat. Als die Sünde ihn in den Abgrund gerissen hat. Man redet ja bei uns nicht mehr von der Sünde. Toll. Und dabei ist sie eine unheimliche Macht. Ein Erdbeben der Stärke 10, das ein ganzes Leben zum Wanken bringen kann. Ein Sturm, ein Feuersturm. Ein Augenblick und du bist niedergerissen. Wir stolzen Männer, wir kennen Sünde. Und wir wollten Widerstand leisten. Und es gibt bei uns durchweinte Stunden, wenn wir so schwach waren. Und keinen Widerstand leisten können, weil wir spüren, der Teufel hat uns im Griff, völlig im Griff. Das heißt, das Thema unseres Lebens. Wir haben große Pläne der Weltveränderung, der Weltverwirklichung, was wir alles wollen. Und in der Praxis können wir uns nicht lösen aus der grausigen Grube. Eingezwängt und hilflos. Wir kommen nicht hoch, wir wollen raus aus dem Brunnenloch, aus dem Schlamm. Und wir kommen nicht los. Man kann ja oft den Vorsatz machen und sagen, jetzt wird es anders. Und es geht doch gar nicht. Wir stürzen wieder in die alten Tiefen. Da steht die Grube des Getöses. Unheimlich, was da alles in uns losgeht, an Stimmen und an Heulen und an Kräften. Wenn die Klauen der Sünde dich gefangen halten, wirst du vom Bösen geritten. Und das hat David uns so beschrieben, da es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Die Urnot eines jeden Menschen, der in der Welt lebt, von Adam an, stecken wir alle drin. Und bei den Frauen ist nicht besser. Dass wir gepackt sind und geritten sind, ob das der Mund ist, ob das unsere unbeherrschte Art ist, der Neid und der Geiz, der uns ergriffen hat, unsere Selbstsucht oder was es ist. Man spürt, dass wir nicht bloß irgendwelche Erziehungskräfte, warum haben Christen eigentlich so eine Scheu, vom Teufel zu reden? Ist ja wirklich toll, wenn man es noch von unserer Person trennen kann. Martin Luther hat das ja so toll in einem Liedvers gesagt, und der bleibt klassisch. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren, mein Sünd mich quälte, Tag und Nacht darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Und der David erzählt, aber das größte der Wunder ist, dass er mich rausgezogen hat. Ich bin rausgezogen, ich bin auf dem Felsen. Stehst du auf dem Felsen oder bist du noch im Brunnenloch? Kann es nicht gleichzeitig beides sein? Hast du einen Schnitt gemacht? Hast du gebrochen mit der Macht der Sünde in deinem Leben? Sag, ich will raus. Und nur Jesus kann mich befreien. Weil Jesus dann sein Blut mich frei macht von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, dass sie losgelöst wird und ich rausgezogen werde und ein neues Leben beginnen kann. Das geht Christen an. Kann mich nicht ausruhen auf einer alten Entscheidung. Weil wir immer wieder hineinrutschen in die alten Furchen unseres Lebens. Und darum ist es so wichtig, wie wir es einst im Konfirmandenbüchlein gelernt haben, dass wir unsere Sünde bekennen, bereuen, hassen und lassen. Man kann so gut über die Sünden anderer reden. Und das geht dann in unserer Gesellschaft so, dass die ganzen Zeitungen voll sind, wenn der Stab über einem gebrochen wird, der irgendwo Verfehlungen hat. Und das ist schwer, wenn man sogar öffentlich noch durch die Schande muss. Ich meine sogar, das ist das Schlimmste, wenn alle Menschen über einen hochmütig lächeln, dabei sind wir alle in der gleichen Not krank. Und darum ist das große Wunder, dass der David sagt, ich bin raus aus der Grube. Und das ist die Botschaft in der Welt, das müssen alle hören, das müssen die Leute wissen. Das steht doch da. Ich will sie verkündigen und davon sagen, obwohl sie nicht zu zählen sind. Nichts gegen die Wunder, die wir erleben im Leben mit Krankheitsnöten und Gelddingen. Aber das größte aller Wunder, das ist, dass er mich frei macht von der Sünde, dass ich ein neues Leben beginnen kann, dass ich brechen kann mit alten, schrecklichen Gewohnheiten, dass Familien erneuert werden, dass meine Gedanken neu werden, dass meine Taten neu werden durch Jesus. Aber jetzt ein zweiter Punkt. Es gibt doch noch eine Steigerung. Also, ich habe mein Leben lang immer andere Predigten studiert. Ich habe ja eine Bibliothek mit vielen alten Bänden. Und ich denke, heute ist es sicher schade, dass viele nicht in alten Predigten lesen. Ludwig Hofacher steht vorne an. Aber auch Martin Luther und Bodelschwing und wie sie alle heißen, bis hin zu Augustin. Ich will in meinem Leben nie anders das Evangelium predigen, als es die Menschen vor mir getan haben. In der langen Kette der Wolke von Zeugen. Und das ist interessant, dass Martin Luther, der diesen Psalm ausgelegt hat, sagt, das sind Jesus-Psalmen. Charles Haddon Spurgeon, natürlich auch, der Fürst der Prediger im Londoner Tabernakel. Das sind Jesus-Psalmen, wunderbare Predigt. Niemand hat die Tiefen der grausigen Grube so durchlitten wie Jesus. Und David ist der Vorläufer von Jesus und das weist uns nur dorthin. Wie hat sich Jesus unter die Sünde der Welt gebeugt? Er hat alle Sünden ausgekostet in der ganzen Tiefe, die Verlassenheit, die Todesangst. Der ganze Passionsweg war die grausige Grube, wie ihn selbst die Freunde noch verlassen haben, wie er verspottet und verhöhnt war, wie sie ihm ins Gesicht gespuckt haben. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam. Warum ist denn das so wichtig, dass bei Jesus das erfüllt ist? Da steht ja gleich am Anfang, ich harrte des Herrn. Wir harren ja nicht sehr lange. Wir sind sehr ungeduldig. Und unser Gebet ist sehr kurz. Und dann ballen wir die Faust. Ach, was hört man immer diesen blöden Satz? Wie kann Gott das zulassen? Gott kann alles zulassen. Gott kann dich in die Hölle verdammen. Grund genug wäre da, für jeden von uns. Das Recht hat er auch. Aber das Gebet, auch in dieser dunkelsten Stunde, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War Jesus nicht verlassen. Natürlich nicht. Er hat gerufen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich harrte des Herrn und der Herr hörte. Und das ist wichtig für dich. Es gibt keine Verlassenheit mehr, was auch über deinem Leben sein mag, in welcher Grube du auch stecken magst. Jesus hat es für dich durchlitten, damit du rausgezogen wirst, so wie damals in Gethsemane der Vater vom Himmel auch einen Engel schickt, der Jesus stärkt in dieser letzten Verlassenheit. Er weiß, wie viel er dir zumuten kann, aber du darfst das wissen, das ist das größte Wunder, dass du betend da sein kannst, geborgen, ob das deine Todesstunde ist oder ob es schwere Krankheitsnöte sind auf der Intensivstation, ob es Verlassensein von Menschen ist, ob es schwere Angst, die du durchleidest, darfst du es wissen, ich bin geborgen, denn er ist bei mir. Und das ist so herrlich, dass das hier steht, dass das Wunder, das hier besungen wird, das große Wunder, es gibt keine Verlassenheit mehr bei denen, die beten können, die den Herrn anrufen. Jetzt muss man es nochmal ganz klar sagen, die schlimmste Not in unserer Welt ist Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Wer das tut, ist verlassen. Auch wenn er noch so protzig auftreten kann, auch wenn er den Beifall der ganzen gottlosen Welt kriegt. Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, wir bewundern ja die Leute, die so sicher durchs Leben gehen. Die Bibel nennt das Hoffärtige, die auf ihre eigene fleischliche Sicherheit baut. Das trägt nicht in dieser Welt. Das waren keine schlechteren Ingenieure, die dieses Atomwerk gebaut haben, obwohl das nachher behauptet wird. Hat immer bisher gesagt, die sind so sicher wie unsere. Nein, wenn Gott wegnimmst, dann bricht es zusammen. Und diese Welt hat keine Zukunft. Sie wird im Gericht Gottes enden. Und darum ist für unser Leben so wichtig, dass wir in Gott geborgen sind. Dass wir ihn anrufen, dass wir es erleben in unseren Traurigkeiten, in unseren Ängsten und Nöten, dass er dich herauszieht und du auf dem Felsen stehst. Was ist denn der Felsen? Das, was er mir zusagt, seine Nähe, seine Geborgenheit. Ich halte das für das größte Thema und ich habe das in diesen 30 Jahren bei euch erleben dürfen. Ich bin nie anders aufgebrochen zu einem Krankenbesuch oder gar zu den Sterbenden, als in der großen Sorge, was soll ich denn bringen? Wer bin ich denn? Und dann hat man ein Gottes Wort gesagt. Ich vergesse es noch nicht bei einer Frau, die nie in unserem Gottesdienst teilnahm, im Bethesda auf der Intensivstation. Die großen Worte sollen wohl Berge weichen. Er sagt, gilt das auch mir? Ja, es gilt dir. Das darfst du im Glauben fassen, dass Jesus dich trägt. Und es ging ein großes Aufatmen plötzlich in dieser Intensivstation los. Der einzige Bergungsort, wo ich sein kann. Wir stecken im Morast, im Schlamm. Und im Schlamm ist das schlimm. Wisst ihr? Dass man immer tiefer einsickt, je mehr man strampelt, weil man sich nicht befreien kann, wenn nicht einer von oben kommt, der zieht. Und das ist das Wunder, dass Jesus dieses tut, dieses Wunder. Er hat mich herausgezogen. Dann geniert euch auch nichts, Jesus zu sagen. Er war's, dem er mich herausgeholt hat aus meiner Gefangenschaft in den Teufelsklauen. Er hat mich herausgeholt. Das Letzte, das müssen alle wissen. Das müssen alle wissen. David sagt, ich will ein neues Lied sehen, ein neuer Psalm. Also, das ist nicht wichtig mit den neuen Lieden. Dass man immer meint, man muss immer ein unbekanntes Lied singen. Nein, singt Lieder, in denen von dieser Befreiung die Rede ist. Denn das interessiert die Gottlosen. Singt, ihr wart in großer Not. Ich war verloren, ich steckte ganz tief in der Sünde drin. Und dann kam Jesus. Natürlich singen wir das so gerne. Ich sage immer, das schönste Lied für unsere Beerdigung. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung wäre ich nicht wert. Kann man schöner sagen. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Oder wenn wir singen, ich lag in tiefster Todesnacht, du wurdest meine Sonne. Das haben wir doch erlebt. Welche Sonne soll uns denn sonst noch leuchten? Ein feste Burg ist unser Gott. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, es gibt keinen Abgrund mehr, in den ich fallen kann. Ich bin geborgen, nicht in der Welt, in der Hand von Jesus, weil es keinen anderen Bergungsort gibt, wo ich sein kann. Das müssen alle Menschen wissen. Und ich will nicht den Hoffärtigen gleich sein, den Stolzen, die das in eigener Kraft können. Das ist die wirksamste Evangelisation, von dem Thema zu reden. Er hat mir meine Verlorenheit weggenommen, hat mich rausgeholt, hat mein Leben wertvoll und brauchbar gemacht. Das ist ganz wunderbar. Ich will meinen Mund nicht stopfen lassen, aber der Psalm geht ja weiter. Wir hören da auf, wir brauchen nicht mehr. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich möchte jetzt in deinen Ordnungen leben und gehorsam dir gegenüber. Nachfolge Jesu, das soll mein Leben zeichnen, so will ich sein. Und ich kann nur noch glücklich sein, wenn ich in den Ordnungen Gottes bleibe. Was ist das für ein komisches Christentum, das wir predigen, das den Gehorsam vergisst? Denn so haben wir gar nichts davon, so gehen wir wieder zurück in die Grube und fallen wieder hinein. Nein, wir wollen bei dir bleiben und deine Hand soll mich halten. Und das Wunderbare, dass diese Geborgenheit, dieser Frieden mit nichts aufzuwiegen ist in der Welt. Nicht mit 100 Millionen Abfindung, die ein Banker erhält. Nicht mit dem schönsten Luxusschloss am Strand, am Palmenstrand irgendwo in der Welt. Das Allergrößte, was man finden kann, geborgen sein in Jesus. Und jetzt ist ja heute auch noch der EKD-weite Tag der verfolgten Christen. Das hat mich bei den verfolgten Christen am meisten beschäftigt, dass sie mehr von Jesus erfahren als wir alle im Westen. Ob das in Usbekistan ist, in Laos, in Kambodscha, in Nordkorea oder in Kuba oder in Libyen oder im Iran, dass das in all den Gebieten so ist, dass nirgendwo sich so viele gottlose Menschen bekehren, als genau in den Verfolgungsländern. Weil die davon reden, was ihnen Jesus bedeutet. Im Iran im Moment ganz besonders, in Nordkorea. In China ist überwältigend, über 100 Millionen spricht man heute schon. Ohne große Aktion, von Mund zu Mund, von Mund zu Ohr, haben sie Leute weiter erzählt, wir haben es erlebt, er hat mich rausgezogen, das ist das einzig wertvolle Leben. Und das soll uns geschenkt sein, dass wir die Hand von Jesus fassen, in seine Fußstapfen treten und mit ihm gehen. Amen.